einen Putztrupp gesehen haben, der nicht nur hier an dieser Stelle zu finden war, sondern im ganzen Haus. Und mancher wird sich vielleicht auch irritiert vorgekommen sein. Darf das sein? Aber ich denke, das macht Spaß, so Gottesdienst zu feiern. Ich habe mich riesig gefreut auf diesen Gottesdienst, auch in der Vorbereitung. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Herzlich willkommen nochmal von dieser Stelle zu diesem Gottesdienst. Das, was wir hier sehen, dürfte vielen bekannt sein, oder? Ariel ist sicherlich auch in Österreich bekannt. Und die Dame daneben, wisst ihr, wie die heißt? Das ist die Clementine. Das ist die Clementine. Nun war vor kurzer Zeit in vielen Zeitungen, zum Beispiel auch in der Presse, Folgendes zu lesen. Ich habe das mal der Firma Procter & Gamble in Deutschland entnommen, eine Nachricht. Trauer um Johanna König alias Clementine. Am 3. März verstarb die Schauspielerin und Werbeikone Johanna König im Alter von 87 Jahren. Johanna König war der Werbestar für Ariel und als Waschfrau der Nation bekannt und beliebt. Im Jahr 1968 war Johanna König zum ersten Mal in der Rolle als Clementine zu sehen. Unvergessen blieben ihre Auftritte in weißer Latzhose, rot-weiß kariertem Hemd und der Kappe mit dem Clementine-Schriftzug. Johanna König als Clementine war der personifizierte Inbegriff für reine Wäsche und wurde als Waschexpertin der Nation auf der Straße in Sachen Wäschepflege angesprochen. Tatsächlich, Johanna König ist in vielen Ländern Europas bekannt. Vielleicht erinnert sich auch mancher oder kennt ihn den Werbespruch, der damit in Verbindung steht. Der lautet nämlich, nicht nur sauber, sondern rein. Ja, nicht nur sauber, sondern rein. Genial gemacht. Und das über viele Jahrzehnte. Als die Frau König nämlich nicht mehr Werbung für Ariel machen durfte und ihr Vertrag auslief, ging wirklich wäschekörbeweise Post bei der Firma Procter & Gamble ein. Die sagt, die Frau Clementine muss wieder Werbung machen. Und tatsächlich, das gab's dann, wieder Werbung mit Clementine. Und bis zu ihrem Lebensende kriegte sie ihr Kontingent an Ariel. Die Firma Procter & Gamble ist ziemlich bekannt, weltweit. Es gibt 300 Marken dieser Firma weltweit. Hier ist bekannt zum Beispiel die Firma Gillette, Always, Olas, Lenore, Vella, Ariel, Oral-B, Pampers, Head & Shoulders, Pantene und vieles andere mehr. Der Nettoumsatz dieser Firma im vergangenen Jahr 2008, der Nettoumsatz, waren 83,5 Milliarden US-Dollar. Das ist schon was. Also eine Summe kann ich mir schlecht vorstellen. Und der Nettogewinn der Aktie, also Gratulation, wenn jemand von euch Procter & Gamble Aktien hat, der stieg nämlich im letzten Jahr trotz dieser Krise um 20%. 20% Aktiensteigerung netto letztes Jahr bei Procter & Gamble. Bei der Krise. Ist doch was. Offensichtlich haben die Leute viel gekauft und viel eingesetzt. Denn sie wollten ja nicht nur sauber, sondern rein sein. Und wenn ich bei mir das durchforste zu Hause, ich habe eine ganze Menge Produkte dieser Firma zu Hause stehen, aber auch von der Konkurrenz, hier Henkel zum Beispiel. Auf in den Frühlingsputz für Körper, Geist und Seele. So haben wir eingeladen zu diesem Gottesdienst. Und das klingt natürlich einiges auch an Werbeslogans an. Gillette zum Beispiel für das beste Mann. Olas lässt sie strahlen. Ich fühle mich wohl in Lenore. Und Pampers Village, ein Ort zum Aufwachsen. Ganz offiziell Procter & Gamble Deutschland. Also man kann eine ganze Menge tun für Körperpflege, damit man sich wohlfühlt. Und ich denke, dass jeder heute Morgen bestimmte Rituale gemacht hat mit bestimmten Mitteln, um auch wirklich hier gepflegt zum Gottesdienst zu gehen. Und ist erstmal der Körper gepflegt, ist ja dann meistens die Wohnung dran. Ein Teil aus seiner Wohnung haben wir hier schon erlebt, was hier so sich ereignet, was zu unserem Alltag gehört. Bei uns wird morgen wahrscheinlich auch wieder Wäsche gewaschen. Und so sieht man zu, dass seine Wohnung klar ist. Auf dem Einladungshandzettel, da war ja auch einiges zu sehen. Haben wir den Handzettel von der Einladung? vor dem Bibeltext oder nach dem Bibeltext? Nee? Nochmal? Weiter? Auch nicht? Ah, da ist er. Prima. Gut. Also, man kann ja eine ganze Menge machen. Staubsaugen, Boden wischen, Teppich ausklopfen, wenn man den einen hat, wenn man etwas drunter gekehrt hat, haben wir ja vorhin gehört. Gardinen waschen, Fenster putzen, Bilderrahmen abstauben, Spiegel waschen, Vorratsschränke durchsehen, was noch haltbar ist oder abgelaufen in der hintersten Ecke, Silber polieren, wenn Ostern jetzt kommt und gefeiert wird in manchen Familien, die Kleiderkollektion auf Frühjahrstauglichkeit prüfen, da kann man ja eine Menge unternehmen in diesen Tagen. Und man fragt sich dabei vielleicht auch, wie viel unnötigen Ballast schleppe ich eigentlich mit mir rum? Was hat sich so angesammelt? Was wurde nur unter den Teppich gekehrt über den Winter? Was ist mit den vollgeräumten Kästen und den Zimmern? Mit den unnötigen Dingen, die ich trotzdem nicht loswerden möchte? Ich denke, zumindest bei mir, gibt es da einiges zu entdecken in den nächsten Tagen. Aber zum Glück gibt es ja den Frühlingsputz und den großen Mistkübel und den Sperrmüll und zur Not den Mistplatz der Emma 48. Das ist ja gut organisiert in dieser Stadt. Und wenn man dann geräumt hat, an dem Körper und in der Wohnung, ist man völlig geschafft. Und zugleich überglücklich, denn jetzt fühle ich mich wohl, jetzt geht's mir gut, denn der Frühlingsputz macht das ja wunderschön. Nicht nur sauber, sondern rein. Und dann möchte man wirklich diese Frühlingsgefühle auch leben. Neu durchstarten, beleben, befreien. Ich stelle dann aber fest, was ist mit meinem Geist und mit meiner Seele eigentlich los? Betrifft das auch den Frühlingsputz? Wie steht's eigentlich um den seelischen Frühlingsputz? Gibt's auch etwas wie seelische Aufräumarbeiten? Wie ist denn das, wenn wir mal unser Leben als Ganzes überprüfen, nicht nur das Äußerliche? Wir haben ja vorhin bei diesem Experiment wunderschön gesehen, wenn man diesen Glaseimer äußerlich putzt, ändert sich ja im Inhalt nichts. Ja, es bleibt immer noch so dunkel, die Farbe. Äußerlich macht man ja viel. Wie ist mit den innerlichen Aufräumarbeiten? Wie ist das, wenn wir unser Leben überprüfen? Ich stelle dann fest, ich meide die Probleme, aber die Probleme meiden mich nicht. Und dann schaut man in das Wohnzimmer seiner Seele. Das macht alles einen sehr sauberen, ordentlichen, aufgeräumten Eindruck. Aber nur, weil man die Unordnung in ein anderes Zimmer verfrachtet hat. Es gibt ja Zimmer, die man Gästen nicht zeigt. Ja, da kann man ganz schnell mal was unterstellen aus dem Wohnzimmer, wenn man Besuch bekommt. Nur irgendwann ist die Aufnahmekapazität dieses Zimmers erschöpft. Gut, man kann natürlich dieses Self-Storage machen. Das ist ja ganz im Trend. Überall, man kann ja Dinge alle auslagern. Aber irgendwann ist da auch voll. Schwierig. Irgendwann sind die Aufnahmekapazitäten dieser anderen Räume völlig erschöpft. Und dann fragt man sich, wohin mit diesem ganzen Klumpert? Diesem Krimskrams, diesem unnützen Zeug unseres Lebens. Manchmal kommt es ja vor, dass die Seele dann aussieht wie eine Rumpelkammer. Mehr als nur ein Gefühlschaos. Wo vieles ungeordnet übereinander liegt und durcheinander ist, wo wir Dinge nicht mehr wiederfinden und ziellos suchen, wo kein Platz mehr ist zum Leben und zum Treten, zum Gehen und zum Stehen. Und irgendwann schreit die Seele nach Ordnung, nach Erleichterung, nach Aufräumen, Licht und Luft, nach Leben und Atem. Wie steht's mit dem seelischen Frühlingsputz? Dazu den Bibeltext. Jetzt brauchen wir den Bibeltext. In der Bibel steht ein ziemlich starker Text im ersten Brief des Johannes an eine Gemeinde. Dort wird geschrieben, wenn wir behaupten, der Schreiber des Briefes bezieht sich übrigens mit ein, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ein ziemlich starker Text, denn wer spricht schon gern über Sünde? Und hier ist ja eine ganze Menge drüber gesagt. Es ist ja nach wie vor ein Tabu und ich denke, es war auch vor 2000 Jahren so. Es war ein Tabu und ist ein Tabu, Menschen einen Sünder zu nennen. glaube, in manchen Gesellschaften könnte das Beleidigungsklagen nach sich ziehen. Wenn ich öffentlich jemanden einen Sünder nennen würde, und das würde mehr medienwirksam wirklich übertragen werden, ich glaube, das gibt Probleme. Das macht man nicht. Das ist ein Tabu. Und wenn ich Sünder genannt werde, kann es passieren, dass ich gekränkt bin, verletzt. Was bildet dieser andere Mensch sich ein, mich einen Sünder zu nennen? Man kann Menschen ja auch gezielt beschimpfen, indem man sie Sünder nennt. Geschieht ja manchmal auch von mancher Kanzel, wo also Leuten das sehr deutlich gemacht wird. In beleidigender Weise auch. Das möchte ich heute vermeiden und trotzdem über Sünde reden. Es ist ja auch ein Tabu, sich selbst als Sünder zu bezeichnen. Ich meine jetzt nicht die saloppe Form. Man kann sich ja auch als Sünder bezeichnen, heute sündigen wir mal. Ja? Also heute genießen wir mal das Leben. Ich glaube, dass Gott nichts dagegen hat, das Leben zu genießen. Aber sich selbst als Sünder zu bezeichnen in ernsthafter Weise, ich glaube, das ist ein Tabu und fällt schwer, wenn man das in vollem Bewusstsein tut. Denn das kratzt ja an das eigene Ego oder an den eigenen Stolz. Das kratzt auch an dem Selbstbild, was ich von mir habe. Ja, das ist unangenehm. Und dennoch ist es eine unbequeme Wahrheit. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Ich denke, das ist eine Tatsache, die nicht nur in christlichen Kreisen gilt. Aber was ist Sünde eigentlich? Was ist Sünde? Sünde ist, wenn man diesem Begriff nachgeht in der Bibel, kann man als Zielverfehlung übersetzen. Ein Ziel eines Lebens wird verfehlt. Und das Ganze geht in zwei Richtungen. Das eine betrifft meine Beziehung zu Gott. Mein Ziel, mit Gott zu leben, in einer guten Beziehung, wird hier verfehlt. Und das, was ich an Sünden tue, was nicht gut ist in meinem Leben, was mein Leben schädigt und andere Leute auch schädigt, ist ebenfalls Sünde, weil da auch ein Ziel verfehlt wird. Das Ziel eines guten Miteinanders zu anderen. Also ein Beziehungsbegriff und ein moralischer Begriff. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Jetzt schauen wir mal das Bild vom Sündenfall an. Uraltes Bild aus dem Mittelalter. Manche denken ja mit der Sünde und dem Sündenfall, das ist eine Sache aus der Mottenkiste. Aber man kann ja Bibel auch abstauben und merken, das hat etwas ganz Aktuelles mit unserem Leben zu tun. Denn in dem Sündenfall in der Bibel, in dieser Geschichte, wird ja einiges deutlich, was auch heute noch gilt. Menschen behaupten, sie hätten keine Sünde. Das heißt, für meine Sünde bin ich nicht verantwortlich. Es gibt Ausflüchte und Ausreden aller Art. Dinge werden unter den Teppich gekehrt. Schuld ist immer der andere oder die Umstände. Es ist entweder vererbt oder die Umgebung ist schuld. Mein Temperament verführt mich immer wieder dazu. Vielleicht ist es auch die körperliche Veranlagung. Ein anderer hat uns verführt oder wir sind irregeleitet worden. Sünde, dafür sind die anderen zuständig. Und auf den ersten Seiten der Bibel wird sowas Ähnliches auch geschildert. Da gibt es ein Verbot von Gott in dieser Geschichte, eine bestimmte Frucht zu essen. Die Leute im Paradies sollen das Leben wirklich genießen, aus vollen Zügen. Es steht ihnen alles zur Verfügung, bis auf diese eine Sache. Der Mann verstößt dagegen. Er isst davon und weiß sich auch schuldig, denn er versteckt sich vor Gott, wenn wir diese Geschichte mal lesen. Gott entdeckt ihn aber. Aber nicht, indem Gott jetzt diesen Menschen verfolgt, sondern Interesse hat an diesem Menschen. Er wird nämlich von Gott angesprochen. Was hast du getan? Wie ist das? Wisst ihr, wie der Mann reagiert? Der sagt, die Frau war's. Ich doch nicht. Ja? Die Frau hat mir doch von dem Baum gegeben. Außerdem ist das ja die Frau, die du, Gott, mir gemacht hast. Gleich zwei Schuldige, ja? Du bist schuld, Gott. Und die Frau sowieso. Und da wird die Frau auch noch gefragt. Wie kommt das eigentlich hier zu dieser Sünde an dieser Stelle? Wisst ihr, was die Frau macht? Die sagt, die Schlange war's. Die Schlange war's. Es waren immer die anderen, ja? Keiner hat Selbstverantwortung. Entweder war es die Frau oder Gott oder die Schlange. Ja? Der Mann ist fein raus. Menschen behaupten, sie hätten keine Sünde. Für meine Sünde bin ich nicht verantwortlich. Menschen behaupten auch, dass Sünde keinen Einfluss auf sie hätte. Und jetzt brauchen wir mal den Papierkorb, bitte. Wer mit dem Computer arbeitet, mit verschiedenen Systemen, wird das kennen. Interessant ist ja dieser Papierkorb. Wenn man also Datenmüll erzeugt, Sachen, die nicht gut sind, die man nicht braucht, wo man sagt, darauf kann ich verzichten oder die behindern mich, das kann man in diesen Papierkorb, in einen virtuellen Mistkübel da reinschieben. Ja? Interessant ist nur das Symbol, was da drauf ist. Recycling, ja? Wiederverwendbar. Sicherheitshalber bleibt das da erstmal drin liegen. Vielleicht brauchst du es ja doch nochmal. Ich meine, manchmal hat das schon eine Datei gerettet. Aber in der Regel ist das wirklich nur Mist, was da drin sich ansammelt. Menschen behaupten, die Sünde hätte keinen Einfluss auf sie. Das heißt, so viel man auch sündigt, alles kein Problem. Man kann ja auch mit sündigem Verhalten kokettieren. Was man tut, ist man deswegen schon ein sündiger Mensch. Mit dem bisschen Sünde wird man doch spielen fertig. Und dann ist es wie mit diesem Windows-Papierkorb oder Linux-Papierkorb oder Apple, je nachdem, was für ein System ihr habt. Überall gibt es diesen Mistkübel. Hier sammeln sich gelöschte Daten an, ein digitaler Mistkübel. Scheinbar alles gelöscht, das heißt die Oberfläche meines Computers, alles sauber, aufgeräumt, alles in Ordnung. Und dann ist da bei mir auf dem Computer unten rechts dieser Mistkübel. Da kommt alles rein. Und irgendwann merke ich, es ist scheinbar alles gelöscht, aber der Computer wird immer langsamer. Das heißt, der macht die Sachen, die ich gerne schnell haben möchte, nicht mehr so schnell. Dann schaue ich nach und stelle fest, dass in diesem Mistkübel eine ganze Menge sich angehäuft hat. Das, was gelöscht erscheint, kann wiederhergestellt werden. Dazu wird es unsichtbar in diesem Mistkübel aufbewahrt. Aber es blockiert auch im Verborgenen das System. Der Computer wird immer langsamer, weil er immer noch unterschwellig die Aufgabe hat, diese Daten aufzubewahren. Für den Fall, dass man sie nochmal gebrauchen könnte. In der Regel braucht man sie nicht. Aber das System ist immer damit beschäftigt, das aufzubewahren. Und so ist das, glaube ich, auch mit Sünde. Dass wir manche Sachen aufbewahren. Gegen andere Leute zum Beispiel. Oder auch, wo wir erkannt haben, das macht unser Leben eigentlich kaputt, aber sicherheitshalber bewahren wir es auf. Vielleicht kann man es doch nochmal gebrauchen. Aber in der Regel ist es Mist. Und wer ehrlich der Wahrheit ins Gesicht sieht, stellt fest, ich kann es nicht bestreiten, ich bin ein Sünder. Das Gegenteil zu behaupten, ist Selbstbetrug und Irrtum. Eine bewusste Selbsttäuschung, die nicht wahrhaben will, was doch wahr ist. Ich bin für mein Leben verantwortlich und was ich tue, hat Einfluss auf mein Leben. Es ist dann völlig unwichtig, ob ich meine Sünden verteidige, sie entschuldige, mich selbst zu rechtfertigen versuche. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst, unsere Beziehung zu Gott und in unserer Art und Weise das Leben zu gestalten. Ich würde jetzt gerne nochmal den Einladungshandzettel sehen, bitte. Frühlingsputz für die Seele ist ja das Motto und mit diesem Handzettel wurde eingeladen. Einladung auch dazu, neu durchzustarten, das Leben zu beleben, zu befreien, belebt und befreit zu werden. Das geht aber, wenn es um mein inneres Leben geht, nur durch ein Sündenbekenntnis. Wenn wir von Sünde bekennen sprechen, ist das mit Gefühlen verbunden. Gefühle, die in der Regel niederdrücken oder demütigen. Wo dann die Zweifel kommen. Bis dahin, dass man sagt, meine Sünde ist so groß, unvergebbar, unverzeihlich und man ist in der Faszination des Negativen und Bösen gefangen. Frühlingsputz für die Seele hat dagegen etwas Befreiendes, etwas Positives. Wenn man nämlich den Bibeltext so liest, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Dann ist ein Sündenbekenntnis kein Trauerspiel, was Menschen unter Druck setzt und niederdrückt, sondern hat etwas enorm Befreiendes und Positives. Und ich glaube, dass es auch für Gott etwas Fröhliches ist, wenn Menschen ihre Sünden benennen, dazu stehen und an Gott abgeben. Ich glaube, Gott ist der, der sich am Mistplatz des Lebens freut, wenn er uns das abnehmen kann. Und Gott erfüllt seine Zusage. Er erweist sich als der, der vergibt. Und ich darf auch Vergebung erwarten, wenn ich meine Sünden bekenne. Gott wird unsere Sünden vergeben. Das heißt, ich werde in eine neue Beziehung zu Gott hineingestellt wenn ich meine Sünden bekenne, wenn ich das abgebe an Gott. Er wird uns von allem Bösen reinigen. Ich werde neu belebt und befreit, wenn ich meine Sünden bekenne. Das, was wir in den Frühjahrsputz investieren, unseren Haushalten, dann unserem Körper, das möchte Gott an unserer Seele vollbringen. Allerdings, Sünden zu bekennen, ist für viele Menschen ein Tabu. Es kratzt ja an unseren Stolz. Aber ihr wisst, wie es mit Tabus ist. Wird ein Tabu gebrochen, verliert es seine Macht. Das Tabu ist ja eine enorme Macht. Wenn man es bricht, in bestimmten Kulturen und Gesellschaften, verliert es seine Macht, seine zerstörerische Macht auch. So verliert Sünde auch durch das Bekenntnis der Sünde ihre Macht. Aber ist Sündenbekenntnis wirklich notwendig? Kann ich nicht so auch zurechtkommen? Geht doch auch, oder? Vielleicht fällt es das so schwer, Sünde zu bekennen, weil wir ein verzerrtes Bild davon haben, wie wir Sünde bekennen. Soll das Bekenntnis öffentlich abgelegt werden, in aller Öffentlichkeit? Oder gibt es eine Beichtpraxis, die ein Bekenntnis der Sünde zu einer fröhlichen Angelegenheit macht? Ist ausschließlich ein Bekenntnis vor Gott gemeint oder müssen auch Menschen das wahrnehmen? Ich denke, wichtig ist an dieser Stelle, jede Beicht und jedes Sündenbekenntnis ist letztlich auf Gott ausgerichtet und nicht auf Menschen. Ist auf Gott ausgerichtet und nicht auf Menschen. Menschen können lediglich verstärken, was Gott zusagt und wie Jesus Christus Sündern begegnet. Dir sind deine Sünden vergeben. Ich erlebe das, wenn ich in einem seelsorgerlichen Gespräch meine Sünde einem Menschen nenne. Vor Gott. Und dieser Mensch mir im Namen Gottes zuspricht, deine Sünden sind dir vergeben. Das macht mich frei. Genauso erlebe ich es, wenn ich in einem seelsorgerlichen Gespräch bin und jemand hat Schuld auf sich geladen, weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Und wir darüber sprechen. Und ich deutlich machen kann, wenn das vor Gott genannt ist, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist etwas Befreiendes, nicht etwas Belastendes. Manchmal geschieht das sogar in einer bestimmten Form. Ich möchte euch einfach mal bitten, auf Zuruf, mir ein paar Begriffe zuzurufen, die ihr für Sünde haltet. Was ist für euch Sünde?
Lüge.
Lüge, ja?
Noch etwas?
Gier. Geiz, habe ich gehört.
Noch etwas?
Nicht die Wahrheit sagen. Ja? Wir merken, wir umschreiben auch Dinge. Das, ja, ist so. Nicht die Wahrheit sagen. Das ist Sünde. Stimmt.
Noch etwas?
Lieblos sein, ja. Und Michael hatte noch was. Hass. Das würde ich am liebsten rot schreiben, aber ich habe gerade den schwarzen in der Hand. Und einen letzten Begriff.
Angst.
Bitte?
Angst.
Angst ist Sünde. Manchmal schon. Es kommt auf den Zusammenhang an. Was macht man damit? Wenn das gilt, was in der Bibel steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ich kann das jetzt natürlich zum Altpapier geben, aber ich möchte euch etwas anderes vorführen. glaube, dass Gott so mit unseren Sünden umgeht, wenn wir sie benennen. Dass wir sie nicht irgendwo ablegen in einer Kiste, wo sie sich ansammeln, sondern dass Gott wirklich so mit unserer Sünde umgeht, dass er Sünde zerstört. Und wenn wir unsere Sünden bekennen und Gott uns die Schuld vergibt, ist sie wirklich vergeben. Manchmal braucht es einen Menschen, der uns das zuspricht. Aber ich glaube, es ist eine ganz befreiende Erfahrung, denn ich zeige euch gleich, was da drin ist. Ich glaube, dass keiner sich die Mühe machen würde, das, was da drin ist, wieder zu diesen Blättern zusammenzusetzen. Ich glaube, dass Gott so mit Sünde umgeht, wenn wir sie benennen und bekennen. Wir können diese Sachen natürlich auch für uns behalten. Und dann sind die Kästen voll. Dann sammelt sich das. Man stapelt es. Vielleicht kann man es nochmal gebrauchen. Aber ich glaube, Gott macht etwas anderes daraus. Gott vergibt wirklich Sünde und befreit. Und macht wirklich so etwas daraus, wie hier. Und ich möchte mir nicht mehr die Mühe machen, das zusammenzukleben. Dafür ist mir mein Leben zu schade. Und so ist das mit dem Frühjahrsputz für Leib und Seele und Geist. Neu durchstarten, diese Erfahrung zu machen, dass Gott unser Leben belebt und befreit und dass Sündenbekenntnis eine fröhliche und befreiende Sache ist. Nicht etwas, was uns niederdrückt, sondern wirklich, es kann zu einem Fest werden. Ich darf von Gott die Vergebung meiner Sünden erwarten und er wird mir meine Sünden vergeben, mich von allem Bösen reinigen. Das sagt er zu. Von dem unnötigen Ballast meines Lebens, von dem, was ich unter den Teppich gekehrt habe, von den unnötigen Dingen, die ich nicht loswerden kann. Frühlingsputz für Körper, Geist und auch die Seele. Ich möchte dazu einladen, das nachzuvollziehen ein Stück weit. Zu sagen, ich möchte das auch. Ich möchte, dass Gott mir meine Schuld und meine Sünde vergibt, weil ich das brauche. Ich möchte wieder Klarheit haben in meinem Leben, den Durchblick, Befreiung. Vielleicht habe ich das vor Monaten oder Jahren das letzte Mal erlebt. Ich denke aber, es ist immer wieder dran. Denn Gott ist Aktenvernichter, steht immer bereit. Und an dieser Stelle das auch anzunehmen. Wir haben ein Symbol dafür gewählt für heute, wo das für uns persönlich deutlich wird. Wer sagt, ich möchte vor Gott mein Leben klarkriegen, indem ich ihm die Schuld meines Lebens, meine Sünde abgebe. Ich möchte ihn bitten, dass er mir den Durchblick verleiht, so wie ich meine Brille regelmäßig putzen muss. Der ist eingeladen, so ein Brillenputztuch sich als Symbol mal abzuholen. Da steht drauf, alles klar. Und ich glaube, dass Sündenvergebung und Befreiung den Durchblick für ein neues Leben eröffnet. Natürlich wird auch die Brille wieder dreckig werden und mir den Durchblick versperren. Aber wie gut, dass Gott da ist, mir seine Hilfe anbietet, seine Vergebung und sagt, weißt du, wenn du mir deine Sünden nennst, mache ich dein Leben klar. Du brauchst es nur anzunehmen. Dazu lade ich ein. Hier unten steht es bereit. Wer sagt, das möchte ich für mich in Anspruch nehmen, den lade ich ein, sich so etwas mitzunehmen, auch wenn er kein Brillenträger ist.